Ja, wir haben das nun gehört, da diese Geschichte, wie Isaak zu seiner Frau gekommen ist. Das ist schon etwas Besonderes. Ich weiß nicht, ob jemand von uns so zu seinem Ehepartner gekommen ist. So wie wir heute denken und handeln, finden wir das eher ein bisschen befremdend, ja. Kann das überhaupt gut gehen, so etwas? Und trotzdem heißt es am Schluss dieser Erzählung, er nahm Rebekka zur Frau und gewann sie lieb. Es hat geklappt. Ja, ich denke, unsere Gesellschaft macht sich manchmal etwas vor. Wir meinen, dass wir mit langen Tests, wenn wir lang die Beziehung ausprobieren, das Geheimnis, dass das Geheimnis einer guten Beziehung sei. Möglichst unverbindlich alles offen lassen. Also wir meinen oft, dass wir mit langen Zeiten, wie man sich kennenlernt, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass das Geheimnis einer guten Beziehung ist. Und wenn wir hören, dass etwas so schnell geht wie bei Isaak und Rebekka, dann gehen bei uns alle Alarmzeichen hoch, auch bei mir. Aber es stimmt nicht ganz. Das Geheimnis einer guten Beziehung liegt nicht in dem, dass man lange sich austestet, sondern in der persönlichen Hingabe an den anderen. Und in der gemeinsamen Hingabe zu Jesus, da liegt das Geheimnis einer Beziehung. Und nicht in allen Detailfragen. Es gibt übrigens ganz interessante Dinge, auch in der Vergangenheit, zum Beispiel die Basler Mission, die sandte Missionare aus. Und die haben nur ledige Missionare ausgesandt, Männer. Und Frauen haben gedacht, ja, wenn die Familien haben, das wird viel zu teuer und zu umständlich. Wir schicken einfach nur Männer. Nur jetzt waren das eben Männer. Und bei denen kam dann auch das Bedürfnis auf, eine Frau zu haben. Aber nun waren sie bereits auf dem Missionsfeld. Jetzt haben sie dann die Missionsleitung bezüglich ihres Wunsches informiert. Und die Missionsleitung hat sich dann durchgerungen, für diese Männer Frauen zu suchen. Das haben sie dann auch gemacht. Sie haben so rumgeguckt in den Gemeinden, wo heiratswillige Frauen sind, und haben da auch Frauen gefunden. Die Frauen haben dann die Adresse bekommen, gab es einen kurzen Briefwechsel, vielleicht noch ein Foto. Und dann machte sich die Frau auf nach einem auf eine beschwerliche und nicht ungefährliche, abenteuerliche Reise an den Ort ihrer Bestimmung in ein fremdes Land, meistens Übersee. Und während dieser Zeit bereitete der zukünftige Mann, der ihnen unbekannt war, das Hochzeitsfest vor. Und in der Regel heiratete man dann 2 Wochen nach der Ankunft. Da hatte die Frau noch 2 Wochen Zeit, ihren Entscheid rückgängig zu machen, was aber selten vorkam. Nach dieser Hochzeit ging es dann gleich wieder an die Arbeit. Keine Hochzeitsreise, nichts, keine Eingewöhnung ins Land. Der Mann musste wieder arbeiten am nächsten Tag und die Frau, die war nun Missionarsfrau und musste sich da in diesen neuen Alltag, in einer ganz anderen Kultur hineingeben. Heute fast würde man den Kopf schütteln. Aber ganz interessant ist, dass man von keiner Frau weiß, dass sie diesen Schritt je bereut hat. Das ist interessant. Übrigens, darüber gibt es ein Buch mit dem Titel Missionsbräute. Wer sich da vertiefen will, da sind auch Briefwechsel drin, kann man dann lesen, was sich die geschrieben haben und so weiter. Ganz interessant. Früher war die öffentliche Meinung auch noch ein bisschen anders. Ich sage nicht, dass man es immer so gemacht hat, aber die öffentliche Meinung war noch ein bisschen anders. Wenn man mit jemandem zusammenleben wollte, entschloss man sich, bevor man zusammenlebt, ob man miteinander leben möchte, egal was kommt. Man hat sich vorher Gedanken gemacht an die Hingabe an den anderen. Heute macht man das alles ein bisschen anders. Man lebt alles, was in eine intime Beziehung gehört, testet sich, probiert sich aus. Das hat natürlich dann etwas schönere Worte, natürlich nicht testen, aber im Grunde genommen geht es darum. Und dann, wenn man sich getestet hat, überlegt man, ob man nun vielleicht zusammenbleiben will oder nicht. Wir sind schockiert, wenn wir hören, dass was von der Basler Mission, können wir den Kopf schütteln, aber ständig wird uns überall in allen Filmen vorgezeigt, dass man innerhalb von 24 Stunden mit jemandem im Bett landet, den man eben kennengelernt hat. Als ob das selbstverständlich wäre. Diesen Einflüssen sind wir ausgesetzt. Natürlich wäre das ein interessantes Thema, aber ich komme jetzt zu einem anderen. Aber wer sich darin vertiefen möchte, finde ich ein ganz wertvolles Buch, Frosch trifft Prinzessin. Ich denke, ein Buch, das heute besonders wichtig ist für uns Christen, dass wir uns wieder neu Gedanken darüber machen, wie ich jemanden kennenlernen kann. Und es ist gut, wenn wir Christen uns das wieder neu überlegen, weil wir ja nicht einfach alles übernehmen können und sollen, was die Welt uns zeigt, wie man das macht. Weil in der Welt funktioniert es übrigens nicht so gut. Wir haben so viele Trennungen, so viele kaputte Beziehungen, so viele beziehungsunfähig gewordene Menschen, weil sie dieser Lüge geglaubt haben, dass man sich testen könnte. Es geht eben nicht. Beziehungen gehen in Brüche. Und ob die Beziehung, die wir heute nach unserem Konzept, das uns propagiert wird, ob die besser halten, dann macht ein großes Fragezeichen. Vor allem, wenn wir die Scheidungsrate angucken. Und dann die blinde Scheidungsrate von denen, die zusammenleben und sich wieder trennen, die wird ja nicht geführt. Die ist auch sehr hoch. Also, Frosch trifft Prinzessin kann ich euch ganz gut empfehlen. Also, wenn ihr verheiratet seid, nicht unbedingt. Aber wenn ihr noch nicht verheiratet seid, dann ist das bestimmt hilfreich. Also, das wäre eben ein Thema für sich. Aber nun wollen wir uns auch einem anderen wichtigen Thema widmen, das in diesem Kapitel erkennbar ist. Es geht um den verantwortlichen Glauben. So habe ich das auch überschrieben. Ich wollte eigentlich diesen ganzen Abschnitt in einer Predigt behandeln. Und dann, als ich an die Vorbereitungen ging, habe ich gemerkt, das ist einfach zu viel, weil zwei große Themen da drin sind. Das ist der verantwortliche Glaube und der zweite Teil, das ist die Führung Gottes. Und darüber möchte ich am 6. Juli sprechen. Am 6. Juli werde ich dann über den zweiten Abschnitt sprechen, über die Führung Gottes. Und damit werde ich dann diesen Abraham-Zyklus dann schließen. Ich wollte es eigentlich heute machen, aber es würde einfach zu viel. Oder ich müsste einfach über das alles hinweggehen. Abraham ist hochbetagt. Sarah starb ja mit 127 Jahren und er war 10 Jahre älter als sie, also 137 Jahre. Er war sehr alt geworden und von Gott gesegnet. Nun, Abraham hätte sich zurücklehnen können und sagen, so, jetzt ziehe ich mich auf mich zurück. Jetzt habe ich mein Leben gelebt, Gott hat mich gesegnet, was soll ich jetzt noch? Doch das ist nicht die Art, wie Menschen denken und handeln, die im Glauben mit dem lebendigen Gott verbunden sind. Abraham wollte alles, falls er starb, geordnet zurücklassen. Abraham richtet sich wohl, das haben wir gesehen, das letzte Mal, auf das zukünftige Leben aus. Er weiß, oder er wusste, dass Gott eine Stadt gebaut hat, in der er einmal hineingehen wird, die nicht von Menschenhänden gemacht ist. Aber dieses Wissen ließ sie nicht in eine weltfremde und weltvergessene Haltung fallen. Er sagt nicht, Gott wird schon zum Rechten sehen. Ich muss mich um nichts mehr kümmern. Er wird dann schon das Richtige tun. Das tönt doch auch fromm und auch gläubig. Gott wird es tun, ist doch super. Ich muss nichts tun, ich muss nichts regeln. So weltvergessen, was geht mich die Welt an? Ich lebe ja für den Himmel. Ich beobachte, dass dieses Denken sehr weit verbreitet ist. Und wie schnell hört man, wenn jemand eine Arbeit im Reich Gottes verlässt, dass Gott schon dafür sorgen wird, dass die Weiterführung gewährleistet ist. Obwohl wir uns in unserem Denken und Handeln sehr gewohnt sind, uns über unsere Entscheidungen und Schritte ernsthaft Gedanken zu machen. Wir planen, soweit das möglich ist, unsere Karriere und überlegen, was dieser Karriere dienlich ist. Interessanterweise verhalten wir uns in Bezug auf das Reich Gottes oft anders. Wir überlegen nicht groß, was es zum Beispiel für Folgen hat, wenn ich eine Missionsarbeit verlasse. Und dass ihr mich nicht falsch versteht, ich will heute nicht sagen, man darf nie eine Arbeit wechseln. Ganz und gar nicht. Man darf ruhig eine Arbeit wechseln. Ich sage auch, ich will heute auch nicht gesagt haben, man darf nie eine Gemeinde wechseln. Nur, dass ihr mich nicht falsch versteht. Ist das jetzt geklärt? Und trotzdem muss ich sagen, was ich jetzt sagen kann. Nur das nicht das falsch verstehen. Ich möchte nämlich nur sagen, dass wir lernen müssen, reiflich zu überlegen und mit dem Herrn zu besprechen, wenn wir uns Gedanken machen, uns zu verändern, sei es auch im Beruf, muss ich mir überlegen, was hat das für das Reich Gottes für eine Auswirkung. Und nicht nur, was hat das für meinen Beruf und für mein Haus, das ich mal bauen will, für Auswirkungen, sondern was hat das für Auswirkungen für das Reich Gottes? Ich möchte nur so viel sagen, dass das in unserem Denken wirklich Raum einnehmen muss. Und dass ich nicht einfach sagen kann, ja, ich plane meinen Weg, ich plane meinen beruflichen Weg und was dann im Reich Gottes passiert, dafür sorgt ja Gott schon. Er macht das schon und wenn Lücken entstehen, dann füllt er die. Ich finde es immer wunderbar, ich habe das auch erlebt, auch mit einer Familie in unserer Gemeinde. Ich kann das sagen, Meyers. Und Dani hat ja dann versucht, also übrigens, ich stehe ja im Ruf immer, die Leute, dass ich die Leute gern halten will. Das mache ich auch gern, muss ich ganz offen zugestehen, weil ich das schade finde, wenn Leute weggehen, aber es ist halt das Leben, ich kann mit dem leben, nicht, dass ich bin niemandem böse, das mache. Aber das hat mich auch beeindruckt bei Meyers. Die ganze Frage, wohin mit der Weiterbildung, es war klar, dass das für ihn wichtig ist. Und dann, als denn das nicht so kam, wie sie das eigentlich wollten, konnten sie einfach sagen, ja, jetzt hat es der Herr anders gemacht. Und sie konnten sich in das hineinschicken. Und sie haben die Zeit genutzt und haben in dieser Zeit, auch in unserer Gemeinde, sind sie ein großer Segen gewesen. Und jetzt sind sie weg. Jetzt sehen wir, ob sie wieder zurückkommen. Ich bin überzeugt, sie werden das mit dem Herrn besprechen. Und ich weiß noch, als ich mit Daniel eine Pizza aß, in einer Pizzeria, dann habe ich ihm gesagt, Daniel, wenn ihr euch verändert, ihr könnt euch gerne verändern, aber ihr müsst das Reich Gottes in eure Entscheidung mit einbeziehen. Ich will nicht sagen, ihr müsst um jeden Preis hier bleiben, aber ihr müsst das mit einbeziehen, wie wir alles andere mit einbeziehen. Und dann sagen wir so schnell, ja, Gott ersetzt das dann. Und da bin ich ein bisschen allergisch auf diese Aussage, weil es nicht stimmt. Gott kann nicht jede Lücke füllen. Im Hesekiel Kapitel 22, Vers 33, jedes Mal komme ich diese Stelle in den Sinn, wenn jemand sagt, Gott füllt dann diese Lücke schon. Da heißt es nämlich, ich suchte überall nach einem, der in die Bresche springen und die Mauer um mein Volk vor dem Einsturz bewahren würde, damit ich es nicht vernichten müsste. Aber ich fand keinen. Gott hat keinen gefunden, der in die Bresche springt. Und es sind schon Missionswerke zugrunde gegangen, weil niemand nachgefolgt ist, der die Leitung übernehmen konnte. Gott kann nicht immer alle Lücken füllen. Das sagen wir so leicht dahin, es stimmt einfach, schlicht und ergreifend stimmt es nicht. Der Mensch und auch wir Christen sind nicht so einfach ersetzbar. Wir sagen das so schnell. Wir sind ersetzbar, als ob wir Computer wären, die man dann, wenn der eine ein bisschen defekt hat, stellt man den anderen hin. Wir sind nicht einfach ersetzbar, wir sind Originale. Und als Originale in sich eigentlich unersetzlich, muss man auch mal sagen. Ich sage nicht, dass man nichts ersetzen kann, wir erleben das auch und dass Gott hilft, ich sage gar nichts dagegen, aber ich will nur ein bisschen dagegen steuern, dass wir so schnell sagen, dass jeder ersetzlich ist, ist nicht jeder ersetzlich. Weil jeder ein Original ist, das ist ja auch wunderbar, weil uns Gott so gemacht hat. Und die Kehrseite ist eben, weil wir Originale sind, dass man nicht einfach ein Original mit einem anderen unbedingt ersetzen kann, weil das eben ein Original ist. Übrigens gibt es auch in dem Zusammenhang eine interessante Begebenheit im Buch Nehemia. Nehemia hat das Volk geführt und die Ordnung wiederhergestellt. Und er hat führende Leute eingesetzt und das waren also wirklich gestandene Männer. Jetzt ging Nehemia zurück, so als der Xerxes im Persischen Reich, nach Babylon. Das war das Persische Reich, oder? Jetzt bin ich gerade etwas irritiert. Das war das Persische, nicht das Babylon, genau. Persischen Reich, nicht, dass ich da etwas Falsches erzähle, nachher glaubt ihr mir gar nichts mehr. Also, Persischen Reich. Und dann müsste man denken, jetzt hat er alles hergerichtet, jetzt läuft das da. Interessant ist, als er zurückkam, waren wieder Missstände da und er musste erneut die Leitung ergreifen und Ordnung schaffen. Niemand im Volk war da, der seinen Platz einnehmen konnte oder wollte oder wie auch immer. Gott konnte die Lücke nicht füllen. Nehemia musste zurückkommen, um die Ordnung wiederherzustellen. Wer das nachlesen will, ist das in Nehemia Kapitel 13. Hier öffnet sich ein Spannungsfeld des Glaubens, das uns unser Leben lang beschäftigen wird. Jeden von uns, wenn er sich diesem Spannungsfeld stellt. Einerseits sollen wir ganz und gar dem Herrn vertrauen. Und auf der anderen Seite selbst verantwortlich handeln. Einerseits kommt es ganz und gar auf Gott an, andererseits sind unsere Entscheidungen manchmal von großer Tragweite und wir tragen viel Verantwortung. Das ist das Spannungsfeld, in dem wir leben als Menschen, die an Jesus glauben. Wir können nicht einfach sagen, ja, Gott macht denn das schon, ich kann machen, was ich will. Sondern manchmal haben Entscheidungen Tragweite, die ich auch gewisse Dinge ganz vernünftig entscheide. Eben, Gott hat uns nicht als Computer gemacht, die das tun, was man ihnen sagt, ohne dass sie darüber sich Gedanken machen. Gott respektiert uns als Persönlichkeiten und er hat uns mit geistlichen und materiellen Gaben ausgestattet. Und er hat uns sogar einen Verstand gegeben, den wir gebrauchen sollen. Und den hat Abraham gebraucht. Dem Herrn vertrauen und selbst aktiv werden und handeln ist in sich nicht ein Widerspruch. Im Alten Testament finden wir oft die Aussage, wo Gott sagt, oder was gesagt hat, Gott kämpft für euch, für das Volk Israel. Und jetzt könnte man meinen, wenn Gott für sie kämpft, jetzt bleiben die in ihrem Camp zurück. Und Gott führt den Kampf. Nein, nicht so. Sondern Gott kämpft, das heißt, Gott ist mit dem Heer, sie müssen ausziehen, sie siegen nur, wenn sie ausziehen und kämpfen. Mit Gott zusammen. Und Gott schenkt ihnen dann den Sieg. Abraham hatte in dem, was er nun vorhatte, seinen Knecht nach Mesopotamien zu schicken, keine direkte Weisung Gottes erhalten. So sagt es uns der Text wenigstens nicht. Wir sehen nicht, dass Gott ihm sagt, Abraham, du sollst jetzt deinen Knecht nach Mesopotamien schicken. Er konnte selber zu dieser Überzeugung kommen, was jetzt wichtig und nötig ist. Er ist ein erwachsener, reifer Mann. Er hat Gott kennengelernt. Er kennt Gottes Gedanken und seine Absichten. Und nun kann er ja selber überlegen, was für die Zukunft und für das Reich Gottes wichtig und entscheidend ist. Da braucht er nicht eine spezielle Anweisung Gottes. Für das hat Gott uns einen Verstand gegeben. Und vielleicht können Sie das, wenn Sie Probleme haben mit dem Verstand, dasselbe machen wie ich. Auf das Wort im Jakobus vertrauen. Und dort heißt es, wem Weisheit mangelt, der bitte Gott, der da gerne gibt. Da muss man halt Gott bitten, dass er jetzt die Weisheit schenkt, was jetzt zu tun ist. Wer glaubt, lebt nicht weltvergessen, sondern tut das in dieser Welt, was aus der Perspektive des ewigen Lebens Bedeutung hat. Oder man kann es mit dem bekannten Vers aus der Bergpredigt sagen, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Das Zweite, der Glaube regelt die letzten Dinge. Abraham regelt hier eigentlich die letzten Dinge seines Lebens. Er sorgt dafür, dass der Plan Gottes zur Ausführung kommt, und dass er möglichst gewährleistet bleibt, auch wenn er stirbt. Sein Knecht muss eine Frau für seinen Sohn Isaak holen. Isaak war noch Junggeselle. Er ging schon gegen die 40. Der eine oder andere mag jetzt vielleicht denken, ja warum Abraham nicht gleich den Isaak selber geschickt hat. Alt genug ist er ja, mit 40 kann er sich ja eine Frau holen da. Was muss jetzt da der Knecht gehen? Vermutlich wollte Abraham das Risiko nicht eingehen, dass Isaak am Schluss auf die Idee kommen könnte, in Mesopotamien zu bleiben. Da hat er etwas überlegt. Auch wenn mein Sohn 40 ist, auch wenn er 40 ist, und dann sieht, wie es in Mesopotamien ist, bei meiner Verwandtschaft, könnte er auf die Idee kommen, dort zu bleiben. Das will ich vermeiden. Kann ich mir gut vorstellen, dass es seine Überlegung ist. Das hat ihm nicht Gott gesagt. Gott hat ihm einen Verstand gegeben. Das hat er überlegt. Und als der Knecht Eliezer ihm sagt, ja, aber wenn ich keine Frau finde, was mache ich dann? Soll ich dann den Isaak zurückschicken? Ich sage, untersteh dich ja. Wenn du keine Frau findest, dann bist du diesem Schwur, den du mir gegeben hast, entledigt. Aber eins, tu ja nie, für ja nie meinen Sohn zurück nach Mesopotamien. Nie. Warum? Weil Abraham bis zu seinem Tod am Bund Gottes festgehalten hat. Unser Land ist nicht mehr Mesopotamien, sondern das Land, das mir Gott versprochen hat. Und mein Sohn, der diesen Bund weiterträgt, der soll ja nie auf die Idee kommen, in Mesopotamien sich anzusiedeln. Das ist Glaube, bis ins Alter. Und Abraham wollte auf der anderen Seite verhindern, dass Isaak eine Frau aus dem Land nimmt, in dem sie leben. Nicht, weil er persönlich etwas gegen diese Menschen gehabt hätte, sondern hätte Isaak eine Frau dieser Völker genommen, so wäre die Gefahr sehr groß gewesen, dass er sich voll einbinden ließ in diese Kultur und vor allem in die Religion dieser Völker. Die Gefahr wäre sehr groß gewesen. Somit wäre wieder verunmöglich gewesen, dass er den Bund hätte tragen können. Deshalb musste eine Frau her aus der Verwandtschaft, aus seiner Verwandtschaft, denn diese Verwandtschaft kannte seinen Gott. Das sehen wir auch übrigens, dass sie von Jahwe sprechen hier in diesem Text, auch seine Verwandten. Abraham kümmert sich also um das, was in Gottes Interesse liegt. Er will alles geregelt haben, was in seinen Möglichkeiten stand. Er hat nicht gesagt, oh, das macht dann Gott schon, ich bin jetzt alt, das reicht jetzt, sondern er hat noch über seinen Tod hinaus gedacht. Vielleicht ist es den aufmerksamen Zuhörern und bibelkundigen Zuhörern aufgefallen und denken jetzt vielleicht, ja, jetzt hat er da irgendwie gesagt mit Verantwortung, oder? Dann hat er den Vers aus Matthäus 6,33 zitiert, es soll euch zuerst um Reich Gottes gehen und so weiter, aber der hat gar nicht gemerkt, was im Vers nachher steht. Nämlich im Vers 34, macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Haben wir es doch wieder. Der hat in der Vorbereitung nicht weitergelesen, hat einfach das zusammengesucht, was ihm gerade hilfreich war, um das zu sagen, was er will. Es ist doch so. Wir müssen uns darum gar nicht kümmern. Wir können den Tag hineinleben. Wer weiß, was der nächste Tag bringt. Es ist eben nicht so. Hier geht es Jesus darum, dass er sagt, dass wir nicht ständig uns den Kopf über unseren Lebensunterhalt zerbrechen sollen. Wir sollen uns nicht davon beherrschen lassen, von Dingen, die wir eh nie in den Griff bekommen, sondern wir sollen uns damit beschäftigen, auf was es ankommt. Und das kann auch etwas sein, was den morgigen Tag betrifft. Wer sich mit dieser Aussage aus der Verantwortung entziehen will, der missbraucht dieses Wort. Und Paulus sagt dem Timotheus ganz unmissverständlich, und dieser Vers, finde ich, ist ein sehr bedenkenswerter Vers, er war auch hier gestanden, wenn sich jemand nicht um seine Angehörigen kümmert, vor allem um die, die unter einem Dach mit ihm leben, verleugnet er den Glauben und ist schlimmer als jemand, der nicht an Christus glaubt. 1. Timotheus, Kapitel 5, Vers 8. Und wenn die Argumente für meinen Rückzug aus meiner Verantwortung noch so hoch fromm klingen, ich bin schlimmer als ein Heide, wenn ich nicht für die Sorge, für die ich Verantwortung habe, die mit mir unter einem Dach wohnen. Wenn sich jemand nicht um seine Angehörigen kümmert, vor allem um die, die unter einem Dach mit ihm leben, verleugnet er den Glauben und ist schlimmer als jemand, der nicht an Christus glaubt. Und so ist es wichtig, dass wir als Christen uns Gedanken machen, was das heißt, die Verantwortung zu übernehmen. Als Gläubige. Nebst dem, was Abraham hier für das Reich Gottes besorgt, kümmert er sich eigentlich auch um die letzten Dinge. Abraham macht sich Gedanken darüber, wie es auf der Erde weitergeht, wenn er gestorben ist. Das ist interessant. Er macht sich Gedanken darüber, wie es hier weitergeht, wenn er gestorben ist, obwohl er auf einer Welt lebt, die nicht hier ist. Das ist überhaupt nicht paradox, das ist normal für Gläubige. Er regelt seine letzten Dinge, sodass er sterben kann. Und wenn er in der Zeit, in der sein Diener Eliezer unterwegs war, sterben würde, übrigens hat er dann doch noch 35 Jahre gelebt, aber wenn er gestorben wäre, so hätte er das Wichtigste getan. Wie ist das mit uns? Regeln wir die Dinge, die zu regeln sind? Sorgen wir für unser Haus und für das Reich Gottes. Wenn das jemand wirklich tun kann und darüber sprechen kann, dann sind es doch wir Christen. Und manchmal beobachte ich, dass das eine ganz heikle und diffizile Frage ist. Ich weiß, niemand spricht gern über Sterben. Und doch plötzlich kann es da sein. Wir waren in Portugal letztes Jahr und haben jetzt die Nachricht bekommen, dass der Leiter von OM in Guinea-Bissau war, zurückgekommen ist, Malaria hatte, eine Woche im Koma lag und starb. Weg von der Familie. Ein Mann, der im Reich Gottes eine Leitungsfunktion hatte, wir wissen das nie. Und wir tun oft so, als wenn uns nichts geschehen könnte und sträuben uns oft innerlich, die Dinge zu klären, um zurück, das, was wir zurücklassen, geordnet zurückzulassen. Für uns ist es doch so, wenn wir glauben, wenigstens theoretisch, das Sterben ist doch nicht unser Untergang. Im Sterben verlieren wir doch nicht alles, sondern im Sterben, sagt der Paulus, sogar gewinnen wir alles. Die, die verlieren, das sind die, die zurückbleiben, aber nicht die sterben. Denn Leben, das ist für mich Christus, sagt Paulus, darum bringt Sterben für mich nur Gewinn. Sagen wir gern. Und trotzdem drücken wir uns um die letzten Fragen immer wieder, wie wenn das nicht stimmen würde. Ein Familienvater, ich möchte jetzt einige Dinge sagen, ein Familienvater, so jung er auch sein mag, er muss sich einmal hinsetzen und sich Gedanken darüber machen, was mit seiner Frau und seinen Kindern geschieht, wenn er stirbt. Denn als Christen hat niemand die Garantie, dass er 80 wird. Es gibt auch christliche Familienväter, die jung in ihren Familien wegsterben. Aber ich könnte ja vorher schon mal überlegen, was passiert mit meiner Familie, wenn ich sterbe, in dieser Kultur, in der ich lebe. Und vielleicht muss ich mir dann Gedanken machen, auch über gewisse Versicherungen abzuschließen. Weil das damit zu tun hat, dass ich die Verantwortung für mein Haus übernehme. Ich kann schon sagen als Mann, mir ist ja das egal, wenn ich gestorben bin, bin ich im Himmel. Ja, aber bitte sehr, die Frau ist noch nicht im Himmel. Und die Kinder sind auch noch nicht im Himmel und die müssen auch noch leben. Und die müssen damit fertig werden, dass ich gestorben bin, nicht ich. Manchmal denken wir, wir müssen diese Fragen erst klären, wenn ich weiß, ich wie alt bin. Nein, wenn ich Familie habe, spätestens nach dem ersten Kind muss ich mir darüber ernsthaft Gedanken machen. Oder auch wenn ich alleinstehend bin, muss ich mir Gedanken machen, wie sieht das aus, wenn ich sterben würde? Wer kümmert sich um meine Dinge? Wer nimmt sich dem an? Ich bin froh, dass einige Geschwister auch in unserer Gemeinde das angepackt haben, wo wir wissen, ah, sie sind alleinstehend, wir wissen, sie haben nicht mehr viele Angehörige und sie haben jetzt Leute bestimmt, zum Teil außerhalb der Gemeinde, zum Teil innerhalb der Gemeinde, die sich dann dem Nachlass annehmen und die ganzen Sachen ordnen. Weil man muss ja auch wissen, wer zuständig ist. Man kann ja nicht einfach dann, wenn jemand gestorben ist, hineintrampeln und sagen, hallo, wir sind jetzt da, wir möchten jetzt das anpacken. Man muss doch wissen, wer zuständig ist. Wem die Verantwortung übergeben worden ist. Niemand, gerade wir als Schweizer, niemand will sich vordrängen. Und ich kann euch garantieren, die anständigsten Leute werden sich nicht vordrängen und an eurem Nachlass sich zugute tun. Aber die Unanständigen werden das tun. Wenn ihr es nicht regelt, dann kommt das, was ihr habt, in falsche Hände, wenn ihr alleinstehend seid. Das hat damit zu tun, dass ich die Verantwortung übernehme, über das, was geschieht, wenn ich sterbe. Und dass ich die Dinge regle. Wenn ich älter werde, ist es auch meine Verantwortung und die Verantwortung eines jeden Christen, den Nachlass zu regeln. Dass es klar und eindeutig wird, auch für die Nachkommen. Wenn man schwer krank ist, ist es oft zu spät. Oft zu spät, es geht.